ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Maike Nielsen und ich bin heute mal mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Leider aber nicht mit Busfahrerin Daniela. Die Kollegen von mir gestern bei einer NDR-Veranstaltung zum Thema Übergriffe im Dienst getroffen haben. Und die so klingt, dass ich sie echt mal gern kennenlernen würde. Über ihren Alltag im Bus hat sie das hier gesagt.
Also ich für mich, ich bin so, wie ich zu Hause bin. Ich halte meinen Bus auch so, wie ich zu Hause bin. Das ist in Ordnung alles. Liebevoll mit den Fahrgästen. Ich kriege das zurück. Somit kann da nichts schief gehen.
Ja, andere, die im Nahverkehr arbeiten, die erleben das ja zum Teil anders. Die berichten von Übergriffen und Gewalt im Bus. Wir wollen gleich über einen Fall sprechen, bei dem Beamte im öffentlichen Dienst heftig angegriffen wurden. Außerdem, nach mehr als 2 Wochen Hängepartie hat der FC St. Pauli eine Trainerentscheidung gefällt. Zuerst aber, warum ihr euch in der kommenden Woche auf geschlossene Arztpraxen einstellen müsst. Heute ist der 4. Juni.
Der Tag, die Stadt, die Infos von NDR 90,3.
Ja, das könnte für einige von uns kommenden Mittwoch zwischen 8 und 10 Uhr echt schwierig werden, wenn wir krank werden oder eine Krankschreibung brauchen und die entsprechende Arztpraxis dann geschlossen hat. Ärztinnen und Ärzte haben ja den Hippokratischen Eid geschworen, das heißt, sie haben sich dazu verpflichtet, ausschließlich zum Wohle der Patienten zu handeln. Und ja, wenn die dann sagen, nee, heute Morgen bleibt die Praxis zu, dann muss schon einiges passiert sein. Und was? Damit hat sich Jörn Strehler-Pohl beschäftigt. Kannst du mir erzählen, Jörn, was der Grund für diese Praxisschließungen ist?
Ja, das ist ein Protest gegen die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen. Die steht ja vor dem riesigen Problem, dass die Krankenkassen ein ziemlich großes Defizit machen, in ein riesiges Milliardenloch reinschlittern. Und da steht Nina Wagen jetzt, die Gesundheitsministerin, vor der Aufgabe, dieses Loch irgendwie zu stopfen, eben durch Einsparungen um 16 Milliarden Euro. Mehr als 16 Milliarden Euro geht das da im nächsten Jahr. Und gespart soll eben unter anderem bei den Kassenärzten werden. Und die Kassenärzte wiederum sagen, Stichwort Hippokratischer Eid, das führt nicht nur zu niedrigeren Honoraren, sondern das kann auch zu längeren Wartezeiten für Patienten führen oder dass wir keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Und weil Ärzte ja Freiberufler sind, die meisten Kassenärzte, können die ja nicht so einfach streiken wie Angestellte, Beschäftigte und deshalb eben diese Praxisschließungen nächste Woche Mittwoch zwischen 8 und 10 Uhr. Ein Kollege hat mir auch schon gesagt, er hätte an diesem Tag eigentlich einen Arzttermin und muss jetzt mal seinen Arzt fragen, ob der sich an diesem Protest beteiligt. Also meine Vermutung ist auf jeden Fall, dass da viele Praxen mitmachen, weil die Stimmung mal wieder wirklich schlecht ist. Und letztes Mal so einen Protesttag gab es übrigens vor 4 Jahren in Hamburg. Also passiert gar nicht so häufig, dass meine Praxis ein paar Stunden lang dicht bleibt.
Ja, das war 2022, ich weiß noch, mitten in der Corona-Pandemie. Ja, da muss tatsächlich der Frust ganz schön tief sitzen. Es gibt ja viel Kritik an den Plänen von CDU-Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, hast du ja gerade schon gesagt. Wie groß sind denn die Chancen, dass ihr Ministerium noch eine andere Lösung findet, um die Kassen zu entlasten?
Naja, also wenn wir in der besten aller Welten leben würden, dann hätten wir jetzt ein wahnsinnig tolles Wirtschaftswachstum, wahnsinnig niedrige Arbeitslosenzahlen und dann würden sich natürlich die Kassen der Krankenkassen automatisch wieder stärker füllen, weil einfach mehr Beiträge gezahlt werden, die Beitragseinnahmen würden steigen und dann würde natürlich auch das Finanzloch deutlich kleiner werden. Oder der andere Weg wäre, dass die Krankenkassen stärkere Zuschüsse bzw. stärkere Entlastungen vom Staat selber bekommen, indem sie beispielsweise weniger Aufgaben übernehmen müssen, für die eigentlich der Staat zuständig ist. Das passiert ja auch noch.
Was sind das für Aufgaben?
Es gibt schon lange den Streit darum, wie stark sozusagen der Staat für Langzeitarbeitslose die Beitragskosten übernimmt, also in welcher Höhe. Und da gibt es schon lange Verhandlungen, lange Streit drüber und die Krankenkassen sagen immer wieder, der Staat gibt uns zu wenig Geld für diese Langzeitarbeitslosen. Und das ist ein alter Streitpunkt. Aber der Bundesregierung fehlt ja selbst das Geld. Das ist das Problem.
Das heißt, die Chancen sind tatsächlich eher hoch, dass das so durchkommt, wie Wagen das vorsieht, ne?
Genau, und es wird ja auch nicht nur gespart bei den Praxisärzten, bei den Krankenhäusern soll gespart werden und so weiter und so fort. Das betrifft auch uns Patienten, also höhere Zuzahlungen können da auf uns zukommen. Also alles nicht ganz schön und letztendlich soll ja auch in der Pflege gespart werden. Wir stehen da vor großen Einschnitten möglicherweise.
Und jetzt mal ganz kurzfristig, was machen diejenigen, die in der kommenden Woche morgens am Mittwoch einen medizinischen Notfall erleiden?
Naja, beim medizinischen Notfall geht man ja meistens sowieso nicht in seine Arztpraxis, sondern entweder man ruft die 116 117, also den Arztnotruf der Kassenärztlichen Vereinigung. Oder wenn es wirklich ganz schlimm ist, beispielsweise Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann ruft man natürlich die 112, den Rettungswagen, und begibt sich in eine Notaufnahme. Also dafür ist gesorgt. Ich vermute auch, dass beispielsweise die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung zu dem Zeitpunkt geöffnet sein könnten, damit man dort auch hingehen kann. Das ist aber, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Also für einen Notfall ist gesorgt, aber wie gesagt, der Kollege, der eigentlich einen Termin hat am nächsten Mittwoch, der muss zusehen, dass er einen neuen Termin bekommt, wahrscheinlich.
Ja. Dankeschön, Jörn.
Gern.
Ja, wir haben es ja eben schon kurz gehört. Es gibt immer mehr Übergriffe auf Menschen, die in ihrem Beruf anderen Menschen helfen, indem sie sie wie Daniela zum Beispiel als Busfahrerin durch die Stadt befördern. Oder indem sie sie heilen oder erst versorgen. Und es gibt auch häufig Angriffe auf Beamte im öffentlichen Dienst. Ein besonders heftiger Fall hat sich am Pfingstsonnabend ereignet im Jugendgefängnis Hannover-Sand. Da hat Finn Kessler mal nachgefragt, was genau ist denn da passiert, Finn?
Ja, die Staatsanwaltschaft Hamburg spricht von einer Gefängnisrevolte, die sich dort abgespielt hat. Zumindest wirft sie das den drei Tatverdächtigen vor. Ein 19-Jähriger und zwei 21-Jährige sind das. Alle drei saßen zum Tatzeitpunkt in Hannover-Sand ein. Es waren also Gefangene. Und die sollen mehrere Vollzugsbeamte angegriffen haben. Ganz konkret sollen sie zunächst einen Beamten in einem Materialraum attackiert und gefesselt haben. Den haben sie da offenbar abgepasst. Und dabei haben sie ihm mehrere Gegenstände abgenommen. Unter anderem sein Dienstmesser. Messer im Gefängnis, das klingt jetzt erstmal komisch, aber das haben die Beamten tatsächlich dabei, um unter anderem bei Selbstmordversuchen schnell Stricke durchschneiden zu können, mit denen sich ja Gefangene mitunter auch strangulieren können. Außerdem ein Anstaltsschlüssel, mit dem man also durch die Türen kommt. Und mit dem bewegten die Täter sich dann weiter durch das Gefängnis, sagt zumindest die Justizbehörde. Und auf ihrem mutmaßlichen Meutereizug verletzten sie insgesamt 4 Bedienstete. Und erst die alarmierte Polizei, die dann auch mit einem größeren Aufgebot anrückte, konnte schließlich in Hannover-Sand für Ruhe sorgen.
Und wie geht's jetzt den Vollzugsbeamten, die angegriffen wurden?
Ja, 4 Beamte wurden verletzt. 2 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Da waren die Verletzungen also ein wenig schwerer. Um was es sich da genau gehandelt hat, das wissen wir nicht. Die mutmaßlichen Angreifer, die gingen laut Justizbehörde aber offenbar sehr brutal vor. Unter anderem wurde einer der Bediensteten mit einem Messer attackiert. Er blieb dabei glücklicherweise unverletzt, aber sowas kann ja auch Spuren hinterlassen. Und ein anderer wurde mit einem abgebrochenen Tischbein angegriffen. Also die hatten sich offenbar bewaffnet, und ganz abgesehen von den körperlichen Verletzungen können solche Angriffe, gerade bei der Arbeit, natürlich auch psychische Spuren hinterlassen. Aber was bei der Überwindung des Ganzen vielleicht helfen könnte, ist, dass die an der mutmaßlichen Revolte Beteiligten direkt nach dem Vorfall in andere Gefängnisse verlegt wurden.
Weiß man denn eigentlich, warum die Männer die Vollzugsbeamten überhaupt angegriffen haben?
Ja, das ist noch unklar. Die Bild-Zeitung, die spekulierte ja schnell nach der Tat ein wenig und berichtete, dass die mutmaßlichen Meuterer es auf einen Mithäftling abgesehen hatten. Sie sollen dem Bericht zufolge die Absicht gehabt haben, ihn zu lynchen. Diese Rachegeschichte konnte mir bislang aber niemand bestätigen. Ich habe natürlich nachgefragt. Die Staatsanwaltschaft, die hält sich sehr bedeckt. Die will ihre Ermittlungen natürlich nicht gefährden. Und die Justizbehörde, die spricht von einem noch unklaren Motiv. Ein Ausbruchsversuch war es aber offensichtlich nicht.
Du hast ja gesagt, dass die Staatsanwaltschaft gegen die mutmaßlichen Täter jetzt ermittelt. Aber wie werden denn die Beamten in Hannover-Sand geschützt, damit sich so ein Angriff nicht mehr wiederholt?
Also erstmal ist ganz wichtig zu sagen, dass solche Vorfälle sehr, sehr selten sind. Der Sprecher der Justizbehörde sagte, dass es so ein Vorfall, bei dem Gefangene gemeinschaftlich auch in dieser Form gewalttätig bewaffnet auf Bedienstete losgehen, in Hannover-Sand bislang nicht gab. Und dass die für den Betrieb zuständige Personalstärke an dem Tag auch gegeben war. Also da lief eigentlich alles vorschriftsmäßig. Dennoch prüft die Behörde jetzt mögliche Konsequenzen aus dem Vorfall. Dabei möchte sie sich aber natürlich nicht in die Karten schauen lassen.
Okay, danke schön, Finn.
Gerne.
Ja, der FC St. Pauli, der musste ja nach 2 Jahren in der Fußball-Bundesliga wieder runter in die zweite Liga. Und eine der Fragen, die sich Spieler und Fans seither gestellt haben, war: Was passiert denn jetzt mit Trainer Alexander Blessin? Seit heute steht's fest, er wird in der nächsten Saison nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Jörg Narowska, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen?
Also eigentlich hatten ja nach dem Abstieg beide Seiten gesagt, dass sie sich sehr gut vorstellen können, zusammen weiterzuarbeiten, auch in der zweiten Liga. Der Verein hat das mehrfach betont, dass der Trainer auch einen Vertrag hat für die zweite Liga, dass er weiter Trainer bleiben soll, dass man mit ihm weitermachen möchte. Und auch Alexander Blessin hat gesagt, er könnte sich sehr gut vorstellen, mit St. Pauli das Projekt Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen, also diesen Unfall, wenn man so will, Abstieg wieder zu reparieren und den Verein wieder in die erste Liga zurückzubringen. Nun ist es aber so, dass es eine Presserunde gab nach dem Abstieg, wo das alles so formuliert wurde und dass man da auch gesagt hat, man brauche einen Trainer, der mit voller Energie, mit 100% Überzeugung in diese Aufgabe reingeht. Das hat der Verein gesagt, das hat auch der Trainer gesagt und beide Seiten haben gesagt, das wolle man jetzt sich überlegen, ob das der Fall ist, weil Blessin wirklich sehr, sehr ausgelaugt war nach dieser Abstiegssaison. Das hat unheimlich viel Kraft gekostet und da hieß es, so 2-3 Tage werden wir mal überlegen und dann sagen wir mal, wie es dann weitergehen soll. Und dann ist lange Zeit nichts passiert, wenn man ehrlich ist, immer noch nicht, denn eine offizielle Bestätigung, die fehlt immer noch, aber heute ist jetzt durchgesickert, es wird nicht weitergehen. Offensichtlich hat das mit dieser hundertprozentigen Überzeugung nicht so richtig hingehauen, was wohl auch daran liegt, dass es eben das Projekt Wiederaufstieg sein sollte für Alexander Blessin und der Verein da wohl eher etwas vorsichtiger agiert, das nicht so richtig garantieren konnte oder wollte. Am Ende hat man auf jeden Fall nicht zusammengefunden und deswegen folgt dann nun doch nach 2,5 Wochen Hängepartie am Ende die Trennung.
Jetzt muss es aber schnell gehen, ne? Mit einem neuen Trainer, oder?
Ja, das wäre ganz hilfreich. In 3 Wochen ist Trainingsauftakt. Da soll die Mannschaft dann das erste Mal wieder gemeinsam auf dem Platz stehen. Man weiß noch gar nicht so genau, wie diese Mannschaft aussehen wird. Auch da haben viele Spieler noch einen Vertrag. Andere sind schon verabschiedet worden. Da muss man also auf jeden Fall ein paar neue Spieler noch verpflichten. Und auch von denen, die da sind, könnten noch einige den Verein verlassen. Es ist ja auch noch WM, da spielen einige. Vielleicht gibt es da Angebote, wenn die da überzeugen, so dass der Verein dann sagt, na gut, dann nehmen wir das Geld und verkaufen die Spieler, holen neue. Aber wenn man neue Spieler holen will, dann wollen die natürlich wissen, wer ist denn da eigentlich Trainer in der nächsten Saison? Unter wem soll ich denn da spielen? Was hat denn der eigentlich vor? Was für Taktiken wird er vorgeben? Was für eine Spielidee hat er? Passe ich da überhaupt hin? Ja, und wenn da kein Trainer auf der Bank sitzt, bislang noch nicht klar ist, wer denn Trainer sein soll, dann werden sich dann natürlich die Spieler schwer tun. Also ohne Trainer geht's da an der Stelle nicht voran und es ist eben nicht mehr so viel Zeit, bis Trainingsauftakt ist. Natürlich kann man auch danach noch Spieler verpflichten, aber die Optimalvorstellung, die man hat natürlich als Fußballverein ist, zum Trainingsauftakt bitte die komplette Mannschaft beisammen. Das klappt in der Realität nie, aber so dicht wie möglich möchte man daran und dafür braucht man eben Klarheit auf der Trainerposition.
Du bist ja sehr gut connected mit der ganzen St. Pauli-Szene. Weißt du denn schon, wer der nächste Trainer sein könnte?
Es gibt ein paar Namen, die natürlich auch schon in den letzten 2,5 Wochen durch die Gegend gegeistert sind, weil ja alle darauf gewartet haben, wie es nun weitergeht und zumindest ja mal im Raum stand, dass es vielleicht eben auch nicht weitergeht mit Alexander Blessin. Was denn dann? Und da gibt es dann Namen, die eigentlich immer genannt werden, weil das eben die Trainer sind, die ganz gut passen könnten zum Verein, die gerade keinen Verein haben, auf der Suche sind. Und das sind dann zum Beispiel so Leute wie Christian Eichner, der war zuletzt beim KSC, der war schon mal bei St. Pauli im Gespräch, bevor dann Blessin verpflichtet worden ist stattdessen, weil Eichner damals auch, wenn ich das richtig erinnere, keine Freigabe bekommen hat. Der hätte jetzt gar keine Freigabe nötig, weil er momentan vereinslos ist. Wäre also ein Kandidat. Dann gibt es den Namen Horst Steffen. Der steht allerdings noch bei Werder Bremen unter Vertrag, auch wenn er da freigestellt ist. Aber für den müsste man Ablöse zahlen. Das wird wahrscheinlich für St. Pauli dann nicht so einfach zu realisieren sein. Und ein Name, der ganz weit vorne zu sein scheint momentan, das ist der von Marcel Rapp. Zuletzt bei Holstein Kiel, ist mit Kiel aufgestiegen in die erste Liga, war bis Februar da noch Trainer, auch nach dem Abstieg. Der könnte passen, sowohl von der Spielidee, sowohl auch von den finanziellen Anforderungen und auf den hält man große Stücke am Millerntor. Also der Verein kennt den Trainer gut, die handelnden Personen halten viel von dem und das könnte sehr gut passen. Und es gibt auch die ersten Stimmen, die sagen, eigentlich steht das schon fest, es muss nur noch bestätigt werden. Aber wie gesagt, die Bestätigung haben wir noch nicht, aber die haben wir auch noch nicht mal dafür, dass Alexander Blessin nächste Saison offiziell dann nicht mehr Trainer sein wird.
Ja, danke schön für diese ganzen Informationen. Jörg Nahuska. Und auf der letzten Station unserer heutigen Podcast-Reise wollen wir noch mal kurz auf dem Ise-Markt Halt machen. Der zählt ja zu den beliebtesten Hamburger Wochenmärkten und die Standplätze dort sind sehr begehrt. Deswegen bekommen dort auch einige Foodtrucks keinen Platz mehr. Traditionelle Markthändler und Kunden hatten sich laut Bezirksamt Eimsbüttel nämlich über zu viele Foodtrucks auf dem Ise-Markt beschwert. Die Foodtruck-Betreiber waren entsprechend ratlos und natürlich auch diejenigen, die gern bei ihnen essen. Jetzt zeichnet sich aber eine Lösung ab. Und zwar könnte für sie der Spielbudenplatz eine Alternative sein. Der bekommt nämlich einen festen Wochentag für Streetfood. Und zwar immer donnerstags zwischen 16 und 22 Uhr. So, und hier ist jetzt Endhaltestelle. Alle bitte wieder aufsteigen. Macht's gut. Oder, um es mit Busfahrerin Daniela zu sagen.
In Hamburg sagen wir Moin.
Wenn ihr Daniela übrigens in Aktion erleben wollt, wir haben euch ein Video über sie in die NDR Hamburg App gepackt. Ich sag danke an Tim Piotraschke für den guten Sound heute und wünsche euch einen entspannten Abend. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.